Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich heute da sein bei euch und danke auch für die herzliche Begrüßung. Ich habe mich schon sehr willkommen gefühlt. Da, wie Dani schon gesagt hat, ich heiße Jasmin, ich bin mit Marcel verheiratet und heute mitgenommen. Genau, wir erwarten im Oktober unser erstes Kind. Genau. Ja, und mit OM, ich bin vor 3 Jahren bin ich für ein halbes Jahr in Südafrika gsi, habe dort ein Missions- und Jüngerschaftstraining gemacht und jetzt seit 2,5 Jahren bei OM Schweiz, wo ich Veranstaltungen mache, also gerade so Gottesdienst und Präsentationen wie heute Morgen. Und seit ich bei OM arbeite, habe ich immer mal gedacht, es wäre mega cool, mal da zu euch in die Feghöfe zu kommen. Aber es hat irgendwie die letzten 2 Mal hat es nicht geklappt und dann ist immer etwas anders gegangen. Ja, wir haben ja heute Pfingsten, aber es gibt auch noch einen anderen Tag, der heute ist, einen internationalen Tag von etwas. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich verrate euch dann später, was für ein Tag das wir heute auch noch haben. Ich möchte euch jetzt ein bisschen einen Überblick geben über unsere Welt. Wie erreicht die Welt schon ist mit dem Evangelium? Wie viele haben schon von Jesus gehört? Wie sieht so die Situation in etwa aus? Und dafür brauche ich jetzt 10 Freiwillige. 5 Frauen und 5 Männer. Dürft einfach mal nach vorne kommen. Wer sich traut. Mutige vor. Sehr gut schon. Sehr gut, perfekt, vielen Dank. Genau, Sie repräsentieren jetzt die Welt. Aufgeteilt in 10 Personen oder in 10%. So in etwa, es gibt so einen groben Überblick. Und auch, genau, Marcel, habe ich ihn gebeten, dass er mir noch hilft mit den Requisiten. Also da haben wir schon mal unsere erste Gruppe. So die ersten 10 oder genauer sind es 12%, aber das mit den Zahlen ist ja immer ein bisschen schwierig. Aber soll es trotzdem ein bisschen ein Bild geben. Du bist jetzt der Christ, du glaubst an die Bibel, du lebst das, hast eine Beziehung zu Gott. Genau. Und deshalb geben wir dir auch eine Bibel, weil die Bibel das Fundament von deinem Leben ist. Dann die zweite Gruppe, das sind die sogenannten Namenschristen. Das sind Leute, die gehen vielleicht in die Kirche, also nicht hat ja nicht mit euch zu tun oder ich weiß es nicht, aber genau, sie repräsentieren die Namenschristen, haben genau ein Kreuz auf der Stirn oder um den Hals gehängt, gehen am Sonntag in die Kirche, nennen sich Christen, aber haben nicht wirklich verstanden, worum es beim Evangelium geht und haben auch ja, Jesus nicht als Zentrum von ihrem Leben. Das sind etwa 21%. Und dann kommen wir schon zur dritten Gruppe, das sind 40%, also die nächsten 4 Personen, das sind die erreichten Nichtchristen. Das heißt, sie haben das Evangelium schon gehört, sie haben vielleicht eine Kirche oder andere Christen in ihrer Umgebung. Ja, ah ja, genau, gerade ein Vorteil. Ja, aber sie haben das Evangelium nicht angenommen. Also sie sagen, wir sind nicht Christen, wir möchten Jesus nicht nachfolgen. Deshalb auch die Sonnenbrillen, weil sie es gehört haben, aber nicht angenommen oder nicht keinen klaren Blick haben. Dann haben wir hier also schon mal 70% von der Erde. Das sind die Menschen, die schon von Jesus gehört haben, dieses Evangelium kennen. Was aber natürlich nicht heißt, dass sie gerettet sind. Das ist ja mal ein Unterschied, ob man nur gehört hat oder ob man es auch annimmt. Aber das ist mal, so weit sind wir schon gekommen mit dem Evangelium. Und dann haben wir hier, dann haben wir hier nochmals 3 Personen und das sind jetzt die sogenannten Unerreichten. Das heißt, dass sie das Evangelium noch nicht gehört haben, sie vielleicht keine Kirche in ihrer Umgebung haben. Es gibt zum Teil millionengroße Städte, da gibt es keine einzige Kirche. Sie haben auch keine Christen in ihrer Umgebung oder kennen keinen Christen, der ihnen von Jesus erzählen könnte. Genau, kannst du mal das Unerreichte. Genau. Jetzt brauche ich die PowerPoint. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Naja. Ja, wenn ich euch bitten darf, Entschuldigung, kurz genau, vielleicht wo das sie leben. Natürlich an ganz verschiedenen Orten, aber so der größte Teil von den Unerreichten lebt in dem sogenannten 1040-Fenster. Das ist also das hier schwarz umrahmte. Dort lebt auch etwa die Hälfte der Weltbevölkerung, also ist sehr dicht bevölkert und ein großer Teil von ihnen ist eben noch unerreicht. Und wir können sie, also es gibt natürlich ganz verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen oder Weltanschauungen, die sie haben. Aber wir möchten sie einfach mal so in die Größen aufteilen, die ihr hier seht, Islam, Hinduismus, Buddhismus und dann auch noch die nicht-religiösen, die wir jetzt weglassen. Genau, ihr dürft sonst wieder normal hinstehen. Dann beginnen wir mit der ersten Person. Du bist unser Moslem für heute Morgen. Genau, das ist eine der Gruppen. Gerade im Nahen Osten gibt es ganz viele, die dem Islam angehören. Da kannst du mal etwas nachfühlen, wie es vielen Frauen dort geht. Ja, sie glauben oder sie beten zu Allah, glauben auch an die Propheten, die wir haben. Nur sagen sie Mohammed, das war der größte Gott. Genau so. Mohammed ist der größte Prophet und sie glauben auch an Jesus, aber für sie ist Jesus ein Prophet und auf keinen Fall der Sohn Gottes. Der Islam ist eine Religion der Angst, denn sie wissen nie, ob es reicht, ob sie in den Himmel kommen, ob sie gerettet sind. Und versuchen einfach, möglichst gut zu leben, sicherzustellen, dass die guten Taten die schlechten überwiegen. Ja, und dann hoffen sie, dass wenn sie sterben, dass Allah gerade einen guten Tag hat. Also sie können nicht die Gewissheit haben, dass sie gerettet sind. Dann haben wir die nächste Religion, das ist der Hinduismus. Die Hinduisten, die beten 33 Millionen Götter an. Keine Ahnung, wer die gezählt hat, aber genau, man sagt, es sind 33 Millionen. Jeder Hinduist, der hat so eine Auswahl an Göttern, zu denen er betet. Und wenn man ihnen von Jesus erzählt, ist es vielleicht einfach, sagen sie, okay, tönt gut, den stellen wir auch noch ins Regal. Aber für einen Hinduisten ist es sehr schwierig zu erkennen, dass Jesus eben den Anspruch hat, den einzigen Gott zu sein, den sie anbeten. Und dass sie ihn nicht einfach zwischen die anderen rein können. Und zum Schluss haben wir auch noch den Buddhisten. In Südafrika haben wir einen großen buddhistischen Tempel besucht. Und sie haben uns gesagt, wenn ihr noch nicht verwirrt seid über den Buddhismus, nachher seid ihr es ganz bestimmt. Genau, hatte ein bisschen gestummen. Aber so mein Eindruck vom Buddhismus ist so, ihre Antwort auf das Leid in dieser Welt ist einfach die Suche, oder sie möchten dem entfliehen, sie suchen das Nichts. Also mit Meditation, mit in sich gehen, mit einfach ein Streben nach dem völligen Nichts. Und der Buddha ist eigentlich nicht ein Gott, den sie anbeten, sondern er ist mehr ein Ratgeber oder ein Vorbild. Also der Buddha ist der Erlöste, der das geschafft hat. Und es gibt auch ganz viele Buddhisten. Sie haben auch die Wiedergeburt, dass wenn man stirbt, dass man dann als etwas anderes wiedergeboren wird. Und das Ziel ist, am Schluss erleuchtet zu sein. Und dann ist man dann auch ein Buddha, sagen sie. Ja. Jetzt schauen wir uns dieses Bild mal an von der Welt. Vielleicht die erste Frage, die ich euch stellen möchte, ist, wo bist du in dem Bild? Ich meine, dass du hier sitzt heute Morgen, heißt schon mal, dass du sicher zu den 70% gehörst, die das Evangelium schon gehört haben. Aber zu welchen von diesen drei Gruppen gehörst du? Musst du mal selber für dich überlegen und vielleicht, wenn du noch bei Namenschristen oder erreichten Nichtchristen bist, vielleicht auch Zeit, mal eine Entscheidung zu treffen und Jesus den ersten Platz im Leben zu geben. Und dann möchte ich euch für uns Christen eine andere Frage stellen. Wir sehen jetzt dieses Bild, aber was machen wir damit? Wie reagieren wir? Was können wir tun, wenn wir das sehen? Was denkt ihr? Dürft es einfach reinrufen, wenn ihr eine Idee habt, was man machen kann. Beten, genau, das ist ein sehr guter Punkt. Jesus hat gesagt, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Betet, dass der Herr Arbeiter in sein Erntefeld sendet. Jeder von uns hat 1440 Minuten pro Tag. Wieso nicht eine Minute jeden Tag nehmen und für die Unerreichten hier beten? Was noch? Genau, geben. Wir können auch mit unseren Finanzen vielleicht einen Missionar, den wir kennen, der unter den Unerreichten arbeitet, oder eine Organisation, ein Projekt, ganz vieles, das wir unterstützen können. Oder genau sogar selber gehen und uns aufmachen zu einem unerreichten Volk oder sonst einen Einsatz machen.
In der Liebe bleiben,
genau, ist auch ein guter Punkt. Noch andere Ideen? Wie?
Ein Schiff senden,
ja, genau. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Ja, das Internet, genau, das kann man auch nutzen. Ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten und ich möchte euch da wirklich ermutigen, euch zu überlegen, was ihr ganz persönlich tun könnt und wie ihr euch einsetzen könnt, dass noch mehr von den Unerreichten auch zu den Erreichten zählen dürfen. Jetzt rufe ich nicht nochmals 10 Freiwillige nach vorne, aber wenn wir jetzt nochmals 10 Leute haben, die die Missionare darstellen, die da draußen oder die in dieser Welt dienen, was denkt ihr, wie viele von den 10 Missionaren wären dann bei den Unerreichten?
Also im Dienst meistens.
Ja, im Dienst, genau, unter den Unerreichten. Ja, keine unerreichten Missionare, aber die dort dienen. Genau. Wie viel?
Ein halber.
Ja, ist sehr gut. Man denkt, es müssten eigentlich recht viele sein, aber tatsächlich könnten wir höchstens eine Person von diesen 10 Missionaren hier hinstellen. Unter den erreichten Nichtchristen sind es etwa 3 und bei den Christen, die nehmen wir hier zusammen, wären es etwa 6. Also der größte Teil der Missionare arbeitet tatsächlich unter den Christen. Also es gibt wirklich ein Ungleichgewicht oder noch ganz viel Arbeit, das gemacht werden muss. Wir möchten jetzt nicht oder ich kann nicht beurteilen oder sagen, dass die, die unter den Christen arbeiten, das falsch machen. Ich gehöre eigentlich auch zu denen. Aber ich denke, es braucht ganz sicher mehr Leute, die auch zu den Unerreichten gehen. Gerade von der Gruppe der Christen, Leute, die sich aufmachen oder die sich einsetzen, dass sich da etwas ändert. Ja, dann danke ich euch vielmals für eure Mithilfe. Wir singen jetzt noch ein Lied und dann gebe ich euch noch einen weiteren Einblick in OM und die Schiffsarbeit. Jetzt habe ich fast vergessen, das Rätsel zu lösen. Was wir heute für einen Tag haben, und zwar ist heute der internationale Tag der Unerreichten. Also, genau, passt gut. Ich darf euch noch Grüße mitbringen von Karin und Christoph. Ja, sie arbeitet ja auch bei uns im Büro, auch wenn sie für OM Schiffe angestellt ist und so. Freut es mich, immer mal wieder mit ihr sprechen zu können. Ich habe ja noch ein altes Foto von ihrer Zeit auf dem Schiff gefunden. Es ist eigentlich vom 2014, wie man sie sieht in Action beim Theaterspielen. Ich nehme an, die meisten von euch, die kennen OM, entweder durch Karin oder auch Raphael und Cindy, die auf der Logos Hope waren. Ich möchte jetzt aber trotzdem nochmals kurz vorstellen, einfach, dass alle auf dem gleichen Stand sind oder ja, wissen, von was ich spreche. OM heißt Operation Mobilisation. Es ist ein internationales christliches Hilfs- und Missionswerk. Es gibt es jetzt bereits seit 60 Jahren. Wir haben ein Schiff, das die Logos Hope, und arbeiten in über 110 Ländern mit 3400 Mitarbeitern. Unser Ziel ist, dass Menschen Bildung erhalten, Hilfe erfahren und Hoffnung finden. Und es ist uns dann sehr wichtig, dass wir mit den lokalen Kirchen zusammenarbeiten, sofern welche vorhanden sind. Wir haben ganz viele Einsatzmöglichkeiten. Das beginnt bei einer Woche bis zu 2 Jahre oder auch länger natürlich. Und dann gibt es auch die Möglichkeit für einen Gruppeneinsatz. Man kann zum Beispiel sagen als Gemeinde, dass ihr für eine Woche zum Beispiel nach Rumänien geht. Das haben wir zum Beispiel mit meiner Gemeinde gemacht, einfach eine Woche Einsatz in Rumänien. Hier sitzt jemand, liest in der Bibel. Dort ist eine Gruppe von Teenagern, die klasse ist und lustig hat zusammen. Und dort vorne sind ein paar am Volleyball spielen. Das ist Teen Street. Es lebt. Es ist eine Konferenz von einer Woche, die jedes Jahr im Sommer in Deutschland stattfindet, wo sich einfach Teenager treffen. Sie sind zwischen 13 und 17 Jahre alt. Und was ganz speziell ist am Teen Street, es ist international. Jetzt im letzten Jahr waren es etwa 3200 Teenager und Helfer, die dort waren, die insgesamt aus 41 verschiedenen Nationen stammen. Und ich war auch mal dort und ich finde, es ist wirklich eine geniale Kombination aus Tiefgang und Spaß. Das Ziel ist, dass die Teenager im Glauben wachsen können, dass sie in den Gaben gefördert werden, aber auch einfach andere Christen aus anderen Ländern kennenlernen, gemeinsam eine tolle Woche verbringen. Ja, wie sieht so ein Tag am Teen Street aus? Es gibt immer am Morgen und am Abend gibt es ein Plenum, wo alle zusammenkommen, wo sie auch Inputs mitbekommen, gemeinsame Lobpreiszeiten haben. Könnt ihr euch vorstellen, 3200 Leute, die einfach für eine halbe Stunde ruhig sind. Das ist die Time. Jeden Morgen gibt es die. Das ist die einzige Regel ist, dass sie nicht reden dürfen und einfach ruhig sein müssen. Ich war einmal, während der Time bin ich über die Wiese gelaufen und ich war wirklich berührt zu sehen, wie so viele Teenager da sitzen, in der Bibel lesen, beten, Musik hören und einfach Zeit für sich haben und Zeit mit Gott haben. Dann gibt es auch Kleingruppenzeiten. Wir möchten nicht, dass jemand in der Masse untergeht. Darum sind alle in Kleingruppen von 4 bis 7 Personen, die einen Leiter haben, der die ganze Zeit auch für sie da ist. Übrigens, für diesen Sommer suchen wir noch eine Kleingruppenleiterin und 2 Kleingruppenleiter. Also falls jemand noch Zeit hat, dürft ihr euch gerne melden. Und sonst ist es auch immer schön, wenn sich Gruppen gerade zusammen anmelden. Dann gibt es natürlich auch Freizeit, Zeit, wo jeder selber entscheiden kann, was er machen will, ob er etwas machen will. Es gibt verschiedene Angebote von Seminar-Workshops, sportliche Sachen, Kunstsachen. Einmal in der Woche gibt es auch einen Sponsorenlauf am Nachmittag. Ganz Verschiedenes. Ich habe hier noch ein Zitat mitgebracht von einer Teilnehmerin vom Teen Street. Sie hat gesagt, es war großartig, so viele Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen. Ich wurde gestärkt in meinem Glauben. Das habe ich wirklich gebraucht wegen allen Zweifeln und Problemen in meinem Leben. Ich weiß, dass ich geliebt bin und Gott mich durch diese Herausforderungen hindurchträgt. Das ist von der Madeleine, die 13 Jahre alt ist. Ja, viele dürfen in dieser Woche auch Gott erleben und einfach eine geniale Zeit haben. Ich habe auch vor kurzem, hat mir gerade wieder eine junge Frau gesagt, sie mehrmals am Teen Street war und sie das wirklich geprägt hat für ihr Leben. Ich kann es also nur empfehlen, da auch mal hinzugehen. So, dann gehen wir jetzt mal zu mehr Menschen. Dieses Bild von der Logos Hope, das stammt aus Mexiko. Das war ihr Besucherrekord. An dem Tag hatten sie tatsächlich 14.000 Besucher auf dem Schiff an einem einzigen Tag, die da alle so schön Schlange stehen. Zurzeit ist das Schiff in Rosario in Argentinien in einem Hafen. Es ist ein Schiff, das Bildung, Hilfe und Hoffnung in die Hafenstädte der Welt bringt. Es sind 400 freiwillige Mitarbeiter arbeiten auf dem Schiff von etwa 60 Nationen. Und jeder arbeitet 5 Tage pro Woche in einem Job mit. Die Größen sind das Deck, der Bücherladen, die Küche, dann die Angels, die das Schiff putzen oder auch der Maschinenraum. Ein Tag haben sie immer einen Einsatz, entweder auf dem Schiff, sprechen sie mit den Besuchern, oder sie gehen an Land und machen dort verschiedene Sachen, je nachdem, was möglich und benötigt wird im Land. Und einen Tag haben sie natürlich auch frei. Und hier ein Bild vom Bücherladen, das ist der größte schwimmende Bücherladen, wo sie einfach günstige Literatur verkaufen. Im letzten Monat, im Mai, war das Schiff im Trockendock. Das heißt, sie nehmen das Schiff für einen Monat aus dem Wasser, einfach um all die Wartungsarbeiten vorzunehmen. Da waren etwa 130 Personen sind auf dem Schiff geblieben und haben eine Liste von über 500 Arbeiten abgearbeitet in dieser Zeit. Nebendran war auch ein großer Fischkutter, also ein Fischerboot, ein großes, mit Crewmitgliedern aus Ostasien. Und da das Schiff international ist, gab es dort Leute, die die Sprache dieser Crewmitglieder gesprochen haben. Und sie haben schnell eine Verbindung gefunden, konnten mit ihnen sprechen, in ihrer eigenen Muttersprache, sprachen über das Essen zu Hause, aber auch über die Hoffnung, die der Grund ist, dass sie auf dem Schiff dienen. Und so ist es wirklich schön, wie Gott einfach diesen Fischkutter dorthin gestellt hat, damit Leute, die sonst nicht so gut Zugang zum Evangelium haben oder schwer sind zu erreichen, von Jesus hören konnten. Die anderen, die nicht auf dem Schiff benötigt wurden, sind in verschiedenen Teams rausgegangen. Ein Team, das war in Uruguay und hat dort mit einem Pastor sind sie einmal in ein Frauengefängnis gegangen. Die Shani aus Malaysia war eine vom Team. Sie war wirklich nervöse und sie hat schon zum Team gesagt, ich fühle mich überhaupt nicht bereit dafür oder gewappnet für diese Aufgabe. Und dann während der Präsentation vor all diesen Frauen und Häftlingen hat der Leiter sie einfach ins kalte Wasser geschmissen und ihr gesagt, sie soll das Papierkreuz erzählen. Das ist eine einfache Präsentation mit einem Blatt Papier, wo man das Evangelium erklären kann. Und sie war dann dabei, hat es gemacht und dann plötzlich war die Aufmerksamkeit aller Frauen weg. Die haben alle zum Fenster geschaut und geschrien und gerufen und niemand hat mehr zugehört. Und sie hat dann auch rausgeschaut und dort waren 2 Frauen, die gerade entlassen wurden. Und die anderen haben denen hinterhergerufen. Und sie hat dann gebetet und sie wusste nicht, was machen, wie sie die Aufmerksamkeit der Frauen wieder bekommt. Und hat einfach zu Gott gebetet. Und er hat ihr ein Bild geschenkt, als der Tumult sich langsam wieder gelegt hat. Ja, hat sie den Frauen gesagt, ich sehe, wie ihr euch mitfreut, wenn eure Kolleginnen entlassen werden. Und wie viele von euch sich auch sehnlichst auf eure Entlassung warten. Und schon haben die ersten Frauen begonnen zu weinen. Und sie hat weitergesprochen und gesagt, das Glück und die Freiheit, die sind zeitlich begrenzt. Aber es gibt nur ein Glück, das ewig ist. Und das ist die wahre Freiheit, die wir an Jesus finden. Und so konnte sie ihnen das Evangelium erklären auf eine Art, die zu den Frauen gesprochen hat. Der Pastor hat dann am Schluss noch einen Abschluss gemacht und die Häftlinge eingeladen, mit ihm zu beten und ihre Sünden zu bekennen. Und viele waren unter Tränen dort und haben aufrichtig mitgebetet. So konnte sie einfach erleben, wie Gott sie gebraucht hat, auch wenn sie sich überhaupt nicht fähig fühlte für diese Aufgabe. Auf dem Schiff haben sie auch das Café umgebaut. Hier seht ihr einen Becher Eyoson Gomotu, das heißt, sie sind wie ihr. Auf Spanisch. Das ist die Vision vom Schiff in den 2 Jahren in Südamerika. Zum Südamerikaner mobilisieren, zu den Unerreichten gehen. Weil sie sind wie du. Die Lateinamerikaner und viele Leute von den Unerreichten im Mittleren Osten und so weiter, die haben eine ähnliche Kultur. Und von dem her sind viele kulturelle Hürden, die wir Europäer vielleicht haben, sind dort viel geringer. Und für viele ist das ja, vielleicht auch das erste Mal, dass sie hören, dass sie selber in die Mission gehen können und nicht nur die sind, die Missionare bekommen. Und es ist sehr spannend, was da alles passiert auf dem Schiff und wie viele auch diesem Aufruf folgen. Aber es ist sicher auch weiter ein Gebetsanliegen, das ich euch gerne mitgebe, dass ihr betet für die Zeit, die das Schiff in Südamerika ist. Und dann gebe ich dir weiter.
Okay, danke vielmals für die Einladung. Es hat mich richtig geehrt, dass Sie mich gefragt haben, ob ich hier herkomme. Und ich will am Anfang einfach nochmal kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir so vielmal für diesen Morgen. Ich danke dir für diesen speziellen Tag, wo wir uns erinnern, was du von 2000 Jahren gemacht hast, dass du diesen Heiligen Geist gesandt hast. Und ich danke dir dafür. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein. Komm, füll diesen Raum und ich danke dir, bist du hier. Sprich zu uns. Amen. Genau. Am Anfang muss ich vielleicht noch sagen, das ist Premiere für mich. Ich habe noch nie auf Hochdeutsch gepredigt. Seid mir gnädig, weil mein Hochdeutsch ist nicht so gut. Aber darum haben wir ja den Heiligen Geist, ja, der übersetzt uns. Okay. Genau, ich habe gedacht, hey, was erzählst du Leuten? Ich meine, viele von euch, nehme ich mal an, sind hier aufgewachsen oder kommen schon lange in die Kirche, Pfingsten, jeder weiß es. Aber ich meine, was ist das Ding, was müssen wir haben, oder? Pfingsten, so ein schöner Tag, uns wieder daran zu erinnern, was passiert ist. Und hey, ich habe einfach gemerkt, ich glaube, Gott will, dass wir Vollgas für ihn geben. Weißt du, nicht Vollgas, damit wir ihm gefallen, sondern Vollgas aus seiner Liebe heraus. Und wie bringen wir Leute von hier drüben, ja, von Leuten, wo noch nie gehört haben, oder Leute, wo schon gehört haben, aber sie glauben nicht, wie bringen wir diese Leute hier drüben hin? Oder jetzt gerade in unserem Umfeld, wo sie wissen, ja, ich bin auch ein Christ, aber sie haben nicht diese lebendige Beziehung. Was macht den Unterschied, dass Leute hier rüber wollen? Ich glaube, es ist, wenn du und ich dieses Leben, das Christus bestimmt hat, voll ausschöpfen. Wenn wir das Leben, weißt du, ich glaube, es ist doch einfach ab und zu wieder mal Zeugnis abzulegen und sagen, ja, ich bin Christ und ich glaube an das und das und ich glaube an Jesus und er ist der Sohn Gottes und er hat mich befreit. Aber ich glaube, es ist noch so viel stärker, wenn dein Leben bezeugt von dieser Liebe vom Vater. Weißt du nicht, wenn du Leute siehst, die irgendwie falsch gehen, wenn du nicht hingehst und diese die Bibel an den Kopf schlägst und sagst, aber du müsstest doch. Aber wie wäre es, wenn wir diese Leute einfach ins Bodenlose lieben? Versteht ihr das? Wenn wir einfach sie nehmen und keine Kompromisse mit der Wahrheit eingehen. Versteht ihr, das ist so wichtig. Wir müssen nicht die Sünde okay heißen. Das müssen wir nicht. Aber wir dürfen die Leute bei der Hand nehmen und sagen, hey, wir haben viel ein schöneres Leben. Willst du nicht auch teilhaben? Und so bringen wir Leute in diese Familie Gottes. Und als ich hier war, vor dem Worship, übrigens, ich bin so berührt, wie ihr hier anbetet. Ich finde es einfach Hammer. Und ich habe gedacht, was soll da nicht noch erzählen nach so einer Einleitung? Ist ja schon alles gesagt. Ja. Aber da habe ich gemerkt, hey, ich erzähle einfach noch etwas von meinem Leben. Und zwar, versteht ihr, manchmal denken wir, ja, weißt du, dieser Mann, der hat ein cooles Leben. Wir denken zum Beispiel wir hören diese Geschichten, wo Drogensüchtige völlig im Sumpf zum Glauben kommen und wir denken, wow, was für ein Zeugnis. Ich hätte das gerne. Wow, weißt du, wie krass das ist, wenn du voll da durchgehst und nachher du bist voll am Akron und dann kommt Jesus und befreit dich. Und weißt du, wenn Leute das hören, dann würden sie mir glauben. Weißt du, ich glaube das nicht mehr. Ich habe das früher auch geglaubt. Ich habe auch geglaubt, dass mein Zeugnis ist einfach nicht so stark. Aber das Ding ist, dass der Heilige Geist, von dem wir heute reden, deine Lebensgeschichte nimmt, um andere Menschen zu berühren, egal wie sie aussieht. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo ein Pharisäer mit Jesus zusammen ist. Und verzeiht mir, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, sie war eine Prostituierte. Sie kommt und ich glaube, sie weint vor Jesus und trocknet mit ihren Haaren die Füße. Und dann sagt Jesus zu diesem Pharisäer, er sagt, weißt du, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und was wir, ich glaube, was wir Christen da falsch haben, ist, dass wir denken, ja, uns ist ja gar nicht so viel vergeben. Oder wenn du ein Zeugnis hast, wo du sagst, ich bin ja eigentlich nur aufgewachsen in einer Gemeinde und dann irgendwie mal durch meine Eltern zum Glauben gekommen. Weißt du, die Bibel sagt ganz klar, dass da keiner gerecht ist, nicht einer. Und ich glaube, wenn wir Leute mit der Kraft vom Heiligen Geist berühren wollen, müssen wir wissen, dass wir auch befreit wurden. Da gibt es nichts, das du tun konntest, das dich ein bisschen näher an diese Entscheidung mit Gott brachte, dass er dich annimmt. Da war einfach dieser Heilige Geist, der dir so offenbart hatte. Und dann hat er dich frei gemacht, weil du dich zu Jesus Christus bekannt hast. Und ich bin auch in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und das ist Hammer. Weißt du, das ist so ein Segen. Dass je länger auf dem Schiff, da habe ich so viele Leute kennengelernt, die es nicht einfach hatten zu Hause, die aufgewachsen sind. Und das berührt mich so. So krasse Geschichten, die Gott geschrieben hat. Aber ich bin auch in einer christlichen Familie aufgewachsen und ich bin so dankbar geworden. Was ich aber euch sagen will, es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich Gott gechallenged habe, wo ich ihn herausgefordert habe. Ich habe gesagt, ich weiß noch, es war bevor meinem 15. Geburtstag, da habe ich gesagt, ich will so eine Studienbibel haben. Ja, so eine richtig dicke da, wo du alles nachschlagen kannst. Weil ich hatte irgendwie so einen Hunger. Ich wollte irgendwie mehr von diesem Gott. Ich fragte mich, ist das, was ich lebe, das, was er für mich parat hat, oder gibt es da mehr? Und dann hat mir meine ältere Schwester, mir diese Studienbibel gekauft. Und dann hatte ich die und ich habe darin gelesen und ich habe gedacht, hey, weißt du was, Jesus, da stimmt ja was nicht. Also wenn ich da die Bibel lese, was die leben und was ich lebe, das ist ja riesig, dieser Unterschied. Das ist ja, ich meine, gerade wenn wir vom Pfingsten reden, ich meine, 3000 Leute getauft an einem Tag, da musst du auch noch Oberärme haben, zum die immer wieder hochbringen da. Ja, hätte ich nicht hingekriegt wahrscheinlich. Aber dann habe ich gesagt, okay, und ich weiß, kennt ihr das Praise Camp zwischen Neujahr? Ja, das sind etwa, glaube ich, 6000 Leute. So eigentlich Teen Street einfach national. Das ist dann in Basel. Und wir gingen dorthin als eine Gruppe. Und ich habe gesagt, hey, Herr, Folgendes. Du kreuzt auf in diesem Lager und ich gebe dir mein Leben. Du kreuzt nicht auf in diesem Lager. Ich glaube dir trotzdem, aber ich lebe dann einfach dieses Leben, dass ich am Sonntag in die Kirche gehe und eigentlich nicht so, ja, ganz ehrlich, ich sehe das noch ab und zu und es macht mich richtig traurig, wenn du einfach in die Kirche reingehst, irgendwie der Predigt zuhörst und dann wieder rausgehst. Das macht mich traurig, wenn nachher, verstehst du, ich wünsche mir, dass wir alle so berührt werden vom Heiligen Geist. Und da rede ich auch zu mir. Ich brauche ihn immer wieder neu. Gerade in dieser Zeit, ich komme jetzt vom Schiff zurück. Hey, ich wünsche mir mehr von diesem Geist, ich sag's dir. Ich wünsche mir in der Kraft und in dieser Liebe unterwegs sein, damit andere Menschen auf mein Leben sehen können und diesen Gott auch anbeten. Und ich ging in das Lager und ich habe gesagt, du musst kommen oder ich lebe einfach so ein bisschen mit dir. Und es war am zweiten Abend, da war die Predigt und es war irgendein berühmter Prediger, genau. Der hat gepredigt, das Evangelium und am Schluss kam er zu dem Punkt, wo er gesagt hat, okay, wenn du jetzt willst, diesem Jesus nachfolgen, zum ersten Mal oder wieder ganz neu, dann steh jetzt auf. Und ich erinnere mich, links und rechts, meine Freunde, die sind aufgestanden. Und ich war da, sitzen geblieben. In meinem Herzen, ich habe geschrien, ich habe gesagt, Herr, was soll das? Ich habe dir doch gesagt, du sollst aufkreuzen, sonst will ich dir nicht mehr so klar nachfolgen. Was ist los? Willst du mich nicht? Ich will, dass du mir deine Liebe ganz persönlich zeigst. Und in dem Moment, als ich das fertig in meinem Herz gebetet habe, da ist die Liebe vom Vater in mein Leben gebrochen, wie ich sie noch nie erlebt habe. Hey, ich konnte zum ersten, also ich habe mein Leben schon Jesus übergeben. Aber ich habe gesagt, ich will mit dir Vollgas gehen. Und die Liebe kam in mein Leben. Bam! Und ich habe zum ersten Mal, ich saß da und ich bin nachher aufgestanden und ich habe zum ersten Mal realisiert, selbst wenn ich der einzige Mensch, verstehst du, wenn du der einzige Mensch wärst, hier auf Erden, dieser Jesus würde nochmal genau das Gleiche tun. Er würde nochmal ans Kreuz gehen, nur für dich alleine. Nur für dich, er kam nicht, versteht ihr, er kam, um jeden Menschen zu retten. Das ist sein Wunsch. Aber er hat es genau für dich getan. Und mir kam das so klar vor. Und ich wusste, ich muss mein Leben hinlegen. Ich muss mein Leben hinlegen. Und ich sage dir, es ist ja ein Prozess. Und ich lieb's, mit Gott unterwegs zu sein. Und mein Leben, das letzte Jahr, das war überhaupt nicht einfach. Das war, glaube ich, das Schwierigste, das ich hatte, so geistlich. Ich kann es nicht mal beschreiben. Aber ich sagte, ich habe diesen Wunsch immer mehr nach diesem Gott. Ich habe immer mehr. Und wie wichtig der Heilige Geist ist, das will ich euch noch erklären. Mit etwas sagen, was Jesus gesagt hat. Es ist sehr faszinierend, ich hatte mir das gar nie überlegt, aber ich habe das letztens gehört. Jesus war mal mit seinen Jüngern und er spricht über den Heiligen Geist. Und stellt ihr euch mal vor, Jesus sagt den Jüngern, hey, es ist besser für euch, wenn ich gehe, damit der Heilige Geist kommen kann. Stellt euch das mal vor. Jesus kommt hier in den Raum rein. Kommt ihr auf die Bühne und sagt, hattet ihr nicht schon mal diesen Wunsch, einfach mal mit Jesus zu sein, einen Kaffee zu trinken oder irgendetwas? Ja, ich hatte das schon. Einfach so mal oder ein Fleisch essen. Sorry für die Vegetarier. Ich habe das gerne, okay. Aber dann, weißt du, dann bist du mit Jesus, oder? Aber stellt euch vor, Jesus war mit seinen Jüngern. Vielleicht so wie hier. Und dann sagt er, hey Jungs, es ist im Fall besser, wenn ich jetzt dann gehe, damit der Heilige Geist kommen kann in eure Herzen. Versteht ihr das? Weißt du, wie kraftvoll das ist? Dass Jesus in Person, Gott selber, anwesend in Person im Raum und sagt, hey, es ist übrigens besser, wenn ich gehe, damit der Heilige Geist Wohnung in euch haben kann. Ist das nicht krass? Gestern Nacht hatten wir einen Pfiller, das sind überall Pfingstlager. Und wir hatten so Nachtwache gemacht. Also wir haben bewacht, dass da niemand kommt und die Zelte umschmeißt oder ja, wie auch immer. Aber einmal da waren wir einfach so im Gras. Wir lagen da mit einem Kollegen und dann schauen wir so in den Himmel hoch und sehen die Sterne. Und es hat uns nochmal so richtig, richtig berührt, verstehst du? Das in Milliarden von Kilometern geht das irgendwo hin. Wir wissen ja selber nicht, wo das aufhört. Überall Sterne, wunderschön. Und dieser Gott hat dich und mich geschaffen. Und hat gesagt, wohnen will ich aber in dir. Hey, der hat Planeten überall hingepflanzt. Der hat, das ist riesig. Ich meine, die Forscher, die wissen selber nicht, was da draußen wirklich ist. Aber wohnen will er in dir und mir. Und dann heißt es in der Bibel, sein Wunsch ist, dass jeder Mensch von diesem Gott hört. Dass jeder Mensch gerettet wird. Und es wäre ja einfach, Gott hat alle Macht. Ich glaube, Gott könnte irgendetwas machen, damit alle auf einen Schlag gerettet sind. Aber er hat ausgesucht, dich und mich, um alle Menschen in sein Königreich zu bringen. Was ich faszinierend finde bei Gott, ist, weißt du, es gibt kein Alter bei ihm so, ja, das ist Arbeit für die Jungen. Nee, das ist es nicht. Ist Arbeit von jedem. Oh, klick dich irgendwo ein. Wir haben es vorhin gehört, du kannst beten. Du kannst beten, einstehen, dass da Arbeiter gesendet werden. Du kannst geben. Vielleicht hat Gott dich gesegnet mit Finanzen. Oder du kannst selber gehen. Weißt du, als Abraham, manchmal lesen wir ja die Bibel einfach so ein bisschen. Einfach so schnell. Ja. Weißt du, Abraham war ziemlich alt, als Gott ihn gerufen hat. Ich glaube, er war über 80. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine sogar älter, aber ich glaube, er war über 80. Und dann ruft ihn Gott. Er ruft ihn und sagt, nimm alles. Abraham war sozusagen ein Geschäftsmann heute. Der hatte viel. Der hatte sehr viel. Und Gott sagt einfach, hey, ich will, dass du gehst. Ich weiß nicht, ob Abraham dann gesagt hat, ja, da bin ich, ich komme, kein Problem, lass alles hinter mir. Vielleicht hat er gehadert. Aber hat ihn gerufen. Weil, ey, wenn Gott dich in etwas reinruft, dann geh einfach. Weil es das Beste ist. Verstehst du, als ich 2 Jahre auf das Schiff ging, da habe ich meinen Freunden oder allen gesagt, ja, ich will da 2 Jahre auf dieses Schiff. Ich habe irgendwie den Wunsch im Herzen. Dann haben die Leute gesagt, ja, Dominik, ich meine, 2 Jahre ist schon ein bisschen lang. Ich meine, kannst du nicht kürzer gehen? Da gab es keinen einzigen, der gesagt hat, finde ich voll cool, geh. Sondern alle haben gesagt, 2 Jahre, das ist ja lang. Also, kann man nicht kürzer? Ich sage, ja mal, man könnte 1 Jahr gehen. Ja, dann geh doch mal 1 und dann verlängere. Und da habe ich so überlegt und im Herzen hatte ich eigentlich 2 Jahre. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht haben sie ja recht. Hey, was ist, wenn mir das voll nicht zusagt? Dann bin ich ja gefangen auf einem Schiff. Ja, gut, fühlt sich manchmal so an, ja. Auf einem Schiff 2 Jahre, aber... Ja, aber dann habe ich gemerkt, nein, ich muss gehen. Und dann gab es einen Mann, ein Ältester in meiner Gemeinde. Und der war dafür verantwortlich für die Mission. Und er hat gesagt, Dominik, oder ich habe ihn, er hat mich gefragt, ja, hast du noch irgendwas? Und ich habe gesagt, ja, ich habe manchmal Angst. Ich habe manchmal Angst, ob ich da wirklich 2 Jahre hin soll. Dann hat er mir einen Spruch gesagt, den weiß ich noch bis heute. Er hat gesagt, Dominik, hab keine Angst, dass du etwas verpasst. Verstehst du, wenn Gott dich ruft, hab keine Angst, dass du etwas verpasst. Er hat das Beste für dich. Und er sagt mir, Dominik, weil er war auch schon viel in der Mission. Und er hat gesagt, weißt du, die Leute sagen dir, vielleicht verpasst ihr voll etwas hier in der Schweiz. Aber ich sage dir, die Leute, die nicht gehen, verpassen etwas. Und ich kam zurück nach 2 Jahren und ich könnte das voll unterschreiben. Weißt du, was Gott mich gesegnet hat in dieser Zeit? Dass er mich einfach gebraucht hat. Egal was war, auf dem Schiff, im Unterhalt, da habe ich als Zimmermann gearbeitet oder Schreiner mehr. Wir konnten Sachen reparieren und vielmal durfte ich am Sonntag raus in Kirchen gehen. Und manchmal sind es Kirchen, waren es von 20 Leuten, manchmal waren es Kirchen von 200, 300 Leuten. Und ich durfte einfach dort predigen und Gott hat mich gebraucht. Einfach weil ich gesagt habe, ey, ich will gehen. Ich will diesen Schritt wagen. Ja, ich merke, die Zeit ist schon vorangeschritten. Ich will noch mit etwas aufhören. Mit einer Geschichte über den Heiligen Geist, die ich erlebt habe. Und ich will wirklich, dass ihr wisst, ich sehne mich noch mehr vom Heiligen Geist. Da ist noch so viel mehr. Und diese Geschichte, die ich jetzt erzähle, das ist nicht Alltag bei mir. Ich will einfach, dass ihr das wisst. Aber wir waren da in den Bahamas, in Nassau. Und vielleicht kennt ihr oder wisst ihr, Bahamas, das ist ja der Strand schlechthin, oder? Karibik, blaues Meer, weiß, wow. Sehr viele Touristen, ja. Wir waren auch dort. Und zwar, immer nach dem Trockendock gibt es so 1-2 Monate später gibt es so eine Sabbatwoche, sagen wir dir. Und dann ist einfach das Schiff geschlossen für die Leute draußen. Und es ist einfach für die Crewleute zumindest so richtig Energie tanken, mal so durchatmen. Man hat so Inputs, Seminare und auch Freizeit und Schiffausflüge, wo man an einem Tag, wo irgendwie 350 Leute irgendwo hingehen, einen Ausflug machen, sehr speziell. Aber in Nassau war es so, in Bahamas, da waren Kreuzfahrtschiffe, versteht ihr, die größten der Welt. Unser Schiff, ich habe jetzt kein Bild mitgenommen, aber unser Schiff hat ausgesehen wie so ein kleines Rettungsboot von diesen Riesenkreuzfahrtschiffen. Ja, also die waren, das Größte haben wir auch gesehen, das ist genau etwa dreimal größer. Also nicht in der Höhe, da ist es noch größer und noch viel schwerer, aber es ist etwa dreimal so lang und dreimal so breit, wie wir waren. Also irgendwie 360 Meter lang und 60 Meter breit. Ja, und da waren viele, da waren manchmal irgendwie 5 Stück von so Riesendingern neben uns. Und es war eine Zeit, da habe ich mich wirklich, ich habe mich gesehen noch mehr von diesem Gott. Ich habe gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Weil in dieser Sabbatwoche habe ich mich gefragt, ich mag mich erinnern, ich saß hinten draußen auf dem Schiff. Ich schaute da runter und irgendwie hatte ich den Eindruck, ich habe mich gefreut auf eine Woche, wo das ganze Schiff zusammenkommt und wir Gott suchen und näher kommen. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, es war einfach eine Woche, wo wir irgendwie einfach ein bisschen Spaß haben und irgendwo ja, rausgehen, irgendwie die Insel ein bisschen erkunden, was nicht schlecht war. Aber ich war dort und habe gesagt, hey, Heiliger Geist, ich will dich erleben. Ich will diese Kraft erleben, die in der Bibel ist. Und dann eines Abends gingen wir raus. Wir gingen in einen Café. Und bei diesem Café hat es immer die großen Fenster draußen, ja. Also waren wir da drinnen, in diesem Café, wir haben getrunken. Und dann plötzlich, da war dieser Security-Mann, dieser Sicherheitsmann außerhalb von diesem Café. Und ich konnte ihn durch diese Scheibe, diese große Scheibe sehen. Wir hatten Blickkontakt. Und plötzlich fängt er an, so richtig ein komisches Zeug zu machen. Sich so selber zu würgen, ja. So mit beiden Händen. Und ich habe gedacht, das ist richtig komisch. Der ist komisch drauf. Ich gehe einfach mal raus und sprich mit ihm. Also habe ich gesagt, hey Jungs, ich muss kurz mit dem Mann da sprechen. Und die haben gesagt, ja, kein Problem. Die haben weiter Kaffee getrunken. Und da war ich draußen. Und dann hat der Mann, der fand das schon komisch, hat gesagt, normalerweise, wenn ich so komische Sachen mache, dann haben Leute Angst vor mir. Was ist bei dir falsch? Da habe ich gedacht, okay. Ich muss dann ehrlich sagen, je länger ich mit diesem Mann gesprochen habe, desto mehr habe ich Angst bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Typ war, der war durch. Hey, dann habe ich mit ihm gesprochen und dann habe ich mit ihm über den Glauben gesprochen und was er so macht und einfach dann ins Gespräch über den Glauben gekommen. Dann sagt er mir, also nein, er hat nichts gesagt, er hat Folgendes gemacht. Er hat hier hingegriffen in seine Halskette und hat sie zerrissen und hebt sie mir hin. Und mein Herz, okay, alles cool. Nee, ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt keine Witz, ich habe wirklich gedacht, okay, Dominik, heute wirst du das erste Mal eine fangen für das Evangelium. Ich habe gedacht, der haut mich jetzt dann runter. Der war so komisch und so unberechenbar. Dann zerriss er einfach seine Goldkette, die er hatte, mit einem Anhänger drauf, streckte sie mir hin. Ich nahm sie und dann war da das Vaterunser drauf. Ey, ich habe nicht gewusst, warum der diese Kette zerrissen hat. Der hätte mir auch sagen können, dass hier das Vaterunser draufsteht. Frag mich nicht. Aber das zeigt, wie crazy dieser Typ war. Hey, und dann haben wir weitergesprochen und ich habe ihm einfach über die Liebe vom Vater gesprochen. Versteht? Ich will mich da nicht groß hinstellen. Ich hatte Angst von dem. Aber dann habe ich über die Liebe vom Vater mit ihm gesprochen und dann ist etwas passiert, das habe ich noch nie erlebt. Ich erzähle ihm von der Liebe vom Vater, dann unterbricht er mich und sagt, halt, stopp. Ich so, okay, jetzt habe ich vielleicht zu viel gesagt. Dann sagt er, stopp, da unten, da ist so eine Hitze, was machst du? Und ich so, dann habe ich einfach meine christliche Antwort gebracht. Ich habe einfach gesagt, das ist jetzt eben diese Liebe vom Vater, dieser Heilige Geist, der dich berührt. Und dann bin ich einfach übergegangen und habe ihm wieder von Jesus erzählt und vom Vater und wollte einfach weitersprechen. Nach 2-3 Sätzen unterbricht er mich und sagt, stopp, hör auf, egal was du machst, hör auf. Diese Hitze, die vorher hier unten war, ist jetzt überall an meinem Körper. Und ich habe nicht realisiert. Versteht ihr, ich habe dem Mann nicht die Hände aufgelegt. Ich habe nicht für ihn gebetet. Ich habe ihn einfach von der Liebe vom Vater erzählt. Und der Heilige Geist kam auf ihn in dem Moment. Das war so schön und ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr genau, was wir dann gemacht haben. Ich glaube, ich habe für ihn am Schluss gebetet, ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich fand das so schön. Verstehst du? Wenn wir gehen und Zeugnis von Jesus ablegen, von diesem Vater, wie er die Menschen liebt, Wir denken manchmal, ja, es ist so streng, es ist unsere Arbeit, Menschen zu bekehren. Aber eigentlich ist ja das dem Vater im Himmel sein Wunsch. Er will ja Menschenleben berühren. Und mich hat das so tief in mir, hat mich so bewegt. Das ist ein Erlebnis für mein Leben. Verstehst du, ich habe mich nach dieser Kraft gesehnt. Nach diesem Heiligen Geist und habe gesagt, wo ist das in meinem Leben? Und dann habe ich nicht mal für eine Person gebetet. Und er wurde berührt vom Heiligen Geist. Hey, und ich will euch Mut machen. Ich will euch heute an Pfingsten Mut machen, dass wir uns noch mehr aussehnen nach diesem Gott. Ja, dass wir noch mehr, verstehst du, vielleicht kannst du nicht gehen. Vielleicht kannst du nicht in unerreichte Völker gehen oder auf die Logos Hope. Das ist okay. Aber hey, wenn wir diesen Vater fragen, wenn niemand schaut, wenn wir unsere stille Zeit haben, das heißt in der Bibel, hey, wenn niemand schaut, wenn wir dort beten, ich lieb's in den Wald rausgehen und einfach zu mit diesem Vater im Himmel zu sein. Wenn wir dort sind und mit ihm Gemeinschaft haben, dann werden das andere Leute sehen. Hey, ich möchte dich ermutigen heute. Weißt du, der Vater im Himmel liebt dich so fest. Dieser Heilige Geist. Hey, und du darfst ein Zeuge sein für diesen Jesus. Nicht, weil du musst, sondern weil du einfach sein darfst. Einfach der geliebte Sohn, die geliebte Tochter. Und andere Menschen werden das sehen in deinem Leben. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist keine Frage. Das sagt die Bibel. Hey, dann will ich am Schluss noch beten, okay? Vater im Himmel, ich danke dir so vielmal für diese Gemeinde. Ich danke dir, bist du da. Ich danke dir für diesen Heiligen Geist. Und Vater im Himmel, du kennst die Herzen. Du kennst die Leute. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt gerade Leute wieder berührst. Ja, vor über 2000 Jahren kamst du auf diese Erde. Und du hast Menschen richtig tief berührt. Und du machst das heute noch. Vater, ich habe es gesehen mit eigenen Augen. Darum bitte ich dich, berühre jetzt Leute. Ruf Leute in deine Nachfolge, ruf Leute raus aus ihrer Komfortzone. Und vor allem, Vater im Himmel, gib uns Identität. Lass uns wissen, dass wir deine Söhne und Töchter sind. Ich danke dir so vielmal für diese kostbaren Prinzen und Prinzessinnen hier. Danke, Vater im Himmel, du bist so gut. Amen.